SWR 2 Zeitgenossen.
Am Mikrofon ist Dietrich Brandt und zu Gast ist die Karlsruher Künstlerin Hanna Kuck, bekannt geworden vor allem durch ihre Arbeit Ada versus Abramowitsch. Da geht es um die Frage, ob eine Künstlerin im Kunstbetrieb genauso erfolgreich sein kann wie ein Mann, ganz besonders, wenn sie Mutter ist. Darüber werden wir in der nächsten Dreiviertelstunde sprechen und natürlich auch über viele andere Themen von Hanna Kuck. Genderfragen, Geschlechtergerechtigkeit, wie man mit Hierarchien und mit Männermacht im Kunstbetrieb umgehen sollte, ganz speziell mit dem Mythos Picasso oder wie man den Stier bei den Hörnern packen kann. So heißt zum Beispiel eine Arbeit von dir, Hanna. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Kurz vorab vielleicht, du hast einen englischen Nachnamen. Cook spricht sich wie James Cook oder Thomas Cook, schreibt sich allerdings mit einem E am Ende. Und du bist keine Britin, sondern in München geboren und in München aufgewachsen. Woher hast du deinen englischen Nachnamen?
Der englische Nachname kommt aus Australien, weil mein Vater Australier ist. Und er ist irgendwann nach Deutschland gekommen, um hier seine Gesangskarriere zu starten und hat dort meine Mutter kennengelernt.
Und war dann wo in München an der Oper?
In München an der Bayerischen Staatsoper hat er ein festes Engagement gefunden im Herrenchor und dort auch die letzten 30 Jahre gesungen.
War das dann auch dein erster Kontakt zur Kunst, die Oper, durch deinen Vater?
Würde ich so nicht sagen. Der erste Kontakt zur Kunst war eigentlich durch meinen Onkel Thomas Witzke, der selbst auch bildender Künstler ist, der Bruder meiner Mutter. Und ich glaube, der hat mich zuerst eigentlich ganz früh mit der Kunst in Kontakt gebracht.
Und was war das für Kunst, die dir dein Onkel nahegebracht hat?
Mein Onkel ist Maler und mittlerweile auch Fotograf. Der hat schöne Landschaften auch gemalt, die mich als Kind ganz beeindruckt haben. Und vor allem sein Atelier hat mich natürlich auch nachhaltig beeindruckt als Kind.
Das heißt, da gab es auch so eine Vorstellung von der Künstlerexistenz oder Künstlerinnenexistenz, die schon bei dir als Kind oder als Jugendliche dann im Kopf war?
Rückblickend würde ich das so sagen, ja. Also das Atelier von meinem Onkel war so romantisch, wie man sich das von vielen Ateliers vorstellt. In einer alten Garage mit einer Hochebene. Und das war für mich als Kind ein ganz aufregender Ort und auch ein Wohlfühlort. Also ich habe es geliebt, dort zu spielen und mich aufzuhalten. Und durch meinen Onkel habe ich schon auch erfahren, was es bedeutet, heutzutage Künstler zu sein.
Also das war auch in München?
Ja, genau.
Und da warst du aber auch als Kind und als Jugendliche schon Statistin dann an der Oper. Da hatte ich deinen Vater offenbar doch mitgenommen.
Ja, also die Oper war auch eine ganz wichtige Welt für mich. Die kam aber erst ein bisschen später, als ich dann im Grundschulalter war, durfte ich in der Kinderstatisterie mitwirken und auf der Bühne stehen. Und später dann auch meine Schwester Veronika. Die erste Aufführung, an die ich mich erinnern kann, war La Bohème, ein Ballett in dem Fall. Und das war natürlich fantastisch, sich verwandeln zu können, auf die Bühne gehen zu können, den großen Applaus auch irgendwie genießen zu dürfen und zu sehen, wie man sich verwandeln kann, wie ein Ort ein komplett anderer jedes Mal sein kann. Die Bühne wird mit tollen Bühnenbildern ausgestattet. Also das war schon für mich sehr prägend und inspirierend.
Wie kam es dann zu der Entscheidung später, dass du nicht selbst an die Oper gehen möchtest oder Künstlerin im Opernbetrieb werden wolltest, sondern bildende Künstlerin?
Ich glaube, das hat sich so die Frage eigentlich nie gestellt. Also nur weil die Eltern einen bestimmten Beruf vorgeben, heißt es ja nicht, dass man dem nachgehen möchte. Und so war es eigentlich bei mir auch. Die Oper hat mich mehr interessiert von der Bühnenseite. Also Bühnenbild hätte ich mir gut vorstellen können zu studieren. Und wie es dann aber manchmal so kommt, war plötzlich die Fotografie in meinen Teenagerjahren ganz wichtig für mich. Und dann habe ich gedacht, dass das Studium der Fotografie für mich das Richtige wäre.
Es wurde dann aber Medienkunst in Karlsruhe.
Ja, in Karlsruhe kann man Medienkunst studieren, aber mit dem Unterbereich Fotografie und es hat dann auch geklappt. Aber ich dachte, ich werde Fotografin, wenn ich an der HFG studiere.
Also bist zum Studium nach Karlsruhe gekommen, hast Medienkunst studiert, noch mit der Aussicht, Fotografin zu werden. Wir sitzen jetzt auch hier in deinem Atelier in Karlsruhe, du bist also geblieben und bist nicht wie viele Künstlerinnen deiner Generation, du bist ja 1986 nach Berlin gegangen. Warum ist Karlsruhe für dich eine gute Stadt, um Kunst zu machen?
Manchmal sind die Wege, wie sie sind. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich jemals so richtig aktiv für Karlsruhe entschieden habe. Aber Karlsruhe hatte immer die richtigen Türchen für mich offen. Und ich hatte eigentlich immer eine gute Basis, auf die ich mich verlassen konnte, wo ich ein gutes Netzwerk wiedergefunden habe und einfach wirklich sehr gut konzentriert meiner Kunst nachgehen konnte. Das ist für mich wichtig, diese Basis zu haben. Und die habe ich hier in Karlsruhe.
Hat Karlsruhe als nicht allzu große Großstadt auch ganz praktische Vorteile für dich, weil hier zum Beispiel die Wege kurz sind?
Ja, mit Sicherheit. Also auch schon allein, dass ich ein Atelier hier im Hinterhof finden konnte. Ist zwar auch nicht unbedingt selbstverständlich, in Karlsruhe so ein Atelier zu finden, aber die Wege sind kurz, ist recht familienfreundlich, die Stadt, würde ich sagen. Man kann sich hier schon sehr wohlfühlen.
Du hast schon erwähnt, wir sitzen im Hinterhof. Das Atelier befindet sich im selben Haus, in dem du auch wohnst mit deiner Familie. Wie läuft denn so ein Arbeitsalltag bei dir ganz normal ab?
Ach, eigentlich, glaube ich, unterscheidet der sich nicht allzu sehr von den Berufen anderer Personen, die morgens aufstehen, das Kind zur Kita bringen. Da wechsle ich mich natürlich mit meinem Mann gut ab und dann arbeite ich bis mittags und dann nachmittags hinaus muss man dann immer gucken, wie man es macht mit der Koordination natürlich. Aber ich bin da recht frei und flexibel und habe aber trotzdem meinen Rhythmus, dass ich eigentlich gegen 9 sowas in meinem Atelier stehe.
Also ein ganz geregelter Arbeitstag.
Würde ich mittlerweile schon so sagen, ja. Ich versuche sehr streng mit mir zu sein.
Das Ganze frage ich natürlich auch deshalb, weil das auch in deinem Werk eine Rolle spielt, weil du das thematisierst, also Mutter sein, Künstlerin sein. Und da fiel mir letztens in der Städtischen Galerie in Karlsruhe auf, die haben ein Werk von dir angekauft, eben das schon erwähnte, bekannte Ada versus Abramowitsch. Das hängt dort neben einem Gemälde von Hanna Nagel, das ist eine, wie ich finde, zu Unrecht fast vergessene Künstlerin aus Heidelberg, gehört zur neuen Sachlichkeit. Und sie hat das eigentlich auch schon zum Thema gemacht, Mutter sein und Künstlerin sein. Da gibt es zum Beispiel eine Zeichnung, die befindet sich in der Kunsthalle Mannheim, die heißt Selbstbildnis mit Kind. Die könnte vielleicht auch heißen, Mutti darf nicht arbeiten. Denn was man darauf sieht, ist, das Kind hält die Arbeitshand der Mutter, in diesem Fall die linke Hand, fest umklammert. Symbolsprache ist ganz klar, das Kind hält damit gewissermaßen auch die Mutter von der Arbeit ab und hindert sie daran zu arbeiten. Kommt dir das bekannt vor oder eher nicht bekannt?
Also ich habe jetzt das Bild nicht direkt vor Augen, deswegen ich müsste mir das nochmal genau anschauen, ob man wirklich so eindeutig sagen kann, dass das Kind sie abhält oder ob es vielleicht die Hand mitführt und mitbestimmt. Denn ich würde jetzt für mich persönlich sagen, dass meine Tochter eine absolute Bereicherung ist, auch für mich künstlerisch gesehen, weil Kinder ungemein den Blick schärfen und die Prioritäten klären. Und ich glaube, das hat mir sehr gut getan, um ja, mich zu konzentrieren, um mir gute Pläne zu machen, um realistisch zu bleiben, nicht zu allem Ja zu sagen. Deswegen, für mich war es gut, aber ich muss auch sagen, ich habe einen tollen Partner an der Seite, mit dem ich das zusammen mache. Also da gehört ja immer ein Gefüge drumherum, das stimmen muss. Und da habe ich das Glück, dass wir das einfach sehr gut zu zweit machen.
Eine andere Zeichnung von Hanna Nagel heißt das Kleinkindersystem mit einem Untertitel, die Künstlerin als erschöpfte Mutter umgeben von ihren Kindern. Also da geht es schon damals vor fast 100 Jahren um die Vereinbarkeit von Kind und Beruf, beziehungsweise um Familie und Beruf. Ist das bei einer Künstlerin anders, als wenn du jetzt zum Beispiel Lehrerin wärst oder stellen sich da dieselben Herausforderungen?
Also in meinen Gesprächen mit anderen Eltern hat sich herausgestellt, dass das jetzt nicht so einen großen Unterschied macht, in welchem Berufsstand man steht. Also auch gerade auf meine Arbeit Ada versus Abramowitsch haben mich ganz viele Frauen angesprochen, auch schon ältere Semester, die gesagt haben, ich habe in der Kanzlei XY oder im Krankenhaus gearbeitet und habe genau das Gleiche erlebt. Also dass mir gesagt wurde, Vereinbarkeit von Muttersein und Beruf ist nicht machbar und möglich. Im Großen und Ganzen sind wir ja alle Menschen mit den ähnlichen Herausforderungen in dieser Gesellschaft, weil wir uns im selben System bewegen. Und deswegen sind wir alle vor die gleichen Hürden, werden wir gestellt. Ja.
Nimmst du den Ada auch manchmal mit ins Atelier? Also ich nehme das an, weil hier steht ein Kinderstuhl an dem Tisch, an dem wir sitzen. Also ist Ada auch manchmal mit dabei, wenn du arbeitest?
Ich versuche es zu vermeiden, weil ich konzentriert arbeiten möchte. Und natürlich ist Ada trotzdem oft im Atelier, weil sie krank ist oder es gibt 1000 Umstände, warum das Kind nachmittags mit im Atelier sitzt. Die Zeit können wir dann aber auch zusammen gut genießen mittlerweile.
Du hast ja zwischenzeitlich auch mal ein Atelier in Paris gehabt, von Ende 2019 bis Mitte 2020. Das war ein Stipendium an der Cité Internationale des Arts. Da haben viele Nationen ihre eigenen Ateliers. Du warst also quasi im deutschen Bereich und hattest deine Tochter mit dabei. Die war damals 2 Jahre. Was hast du denn dort für eine Atelier- oder Arbeitssituation vorgefunden?
Eine, die mir nicht gefallen hat. Und zwar, also wir hatten Glück und haben von Baden-Württemberg, dem Land, das große Bildhauerinnen-Atelier bekommen. Und dort konnte man zu dritt dann schon gut leben. Allerdings mussten wir wirklich alles aus Karlsruhe mitnehmen. Das heißt, die waren nicht präpariert dafür, dass kleine Kinder dort sich mit aufhalten. Und das ist verwunderlich, weil wirklich viele Familien dort auch aus allen Ländern der Welt anreisen und sich dort aufhalten.
Das heißt, wenn sich die Bedingungen für Frauen, die Kinder haben und Künstlerinnen sind, ändern sollten, dann müssten sich zum Beispiel solche Atelier- und Wohnsituationen verändern, wenn jemand ein Stipendium kriegt, oder?
Ja, gerade wird es ja auch immer mehr diskutiert. Also wir haben in Deutschland mittlerweile einige Residencies und Stipendienprogramme, die für Eltern zugeschnitten sind mit Kindern. Da kann man noch viel machen, denn die renommierten Preise und Stipendien oder Residencies sind halt immer noch die Altehrwürdigen und die sind immer noch nicht so richtig dort angekommen, sich zu öffnen und alle mit einzubeziehen.
Das ist eine Forderung, die man auch in einem Manifest findet, das heißt mehr Mütter für die Kunst, du gehörst dazu den Unterzeichnerinnen. Dieses Manifest nennt aber noch andere Aspekte, die zu verbessern wären oder wo sich was ändern könnte oder müsste. Es beginnt mit einer Geschichte, es wird dort Anekdote genannt in diesem Manifest. Eine Künstlerin will sich dafür ein Stipendium bewerben und hat Zweifel, ob sie in ihrem Lebenslauf angeben soll, dass sie zwei Kinder hat. Also fragt sie zwei Kolleginnen und beide raten ihr davon ab, zu sagen, dass sie Mutter ist, weil, jetzt zitiere ich, es dann möglicherweise schwerer sei, für vollgenommen zu werden. Eine vollwertige, produktive Künstlerinnen-Existenz werde ihr als Mutter eventuell nicht zugetraut, so steht es da drin. Und dann wird noch ein zweiter Fall genannt, die Künstlerin Taryn Simon, Mutter zweier Kinder, hat im Gespräch mit dem Zeitmagazin offenbar gesagt, 2016, dass sie lieber nicht über ihre Familie reden will, weil wir Frauen werden dann immer sofort auf die Rolle der Mutter reduziert. Ist das wirklich immer noch so?
Ja, anscheinend ja. Also die Frage hat sich bei mir dann irgendwann nicht mehr gestellt, weil ich genau diese Arbeit gemacht habe mit Ada versus Abramovic und Ada versus Ermin. Ich habe mich dadurch quasi geoutet und genau diese Arbeiten, dachte ich auch, könnten mir zum Verhängnis werden, weil man eben im Kopf hat, und man kennt auch die Geschichten, dass Galerien nicht mehr auf einen zukommen oder aus Programmen canceln, dass Ausstellungen abgesagt werden etc. Deswegen, diese Arbeit, dachte ich, könnte für mich gefährlich werden und hat sich aber dann zum Glück erwiesen als eigentlich der Start für etwas Neues. Und das war mein Glück. Also ich muss nicht in meine CV reinschreiben, ob ich Mutter bin oder nicht, weil die prominenteste Arbeit ist einfach die mit Ada im Arm.
Also da bekennst du dich sozusagen schon dazu, als Künstlerin Mutter zu sein. Das muss nicht weiter erwähnt werden. Und die werden wir gleich auch noch näher besprechen oder näher vorstellen. Aber vielleicht noch eine Frage vorab. Ich hoffe, sie ist nicht zu intim. Als du 2017 schwanger geworden bist, da warst du, glaube ich, 30 oder 31?
Ja.
Hattest du da irgendwie Sorgen, wie es mit dir als Künstlerin weitergehen sollte oder würde, weil du jetzt Mutter wirst?
Ja, nur dadurch sind ja diese Arbeiten entstanden. Also ich hatte eben Ada im Arm, 1, 2, 3 Monate alt und habe mich schon gefragt, wie es weitergeht. Aber ich glaube, die Frage stellen sich alle nach dem Kunststudium, wo es nicht sofort einen Anschluss gibt, der aussichtsreich ist. Und bei mir war es auch so, dass erstmal es eine Lehrstelle gab und man nicht mehr in dieser Institution verankert ist und man nicht weiß, wie es weitergeht. Und wenn man dann das Kind bekommt, hat man das Gefühl, oh je, jetzt steigen meine Chancen nicht unbedingt. Und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren, welche Vorbilder gibt es, welche Frauen gibt es, die ihr Kind nicht verstecken, die das sichtbar machen, wie sie als Künstlerinnen in diesem System funktionieren. Und da bin ich dann halt eben leider auf diese zwei Zitate von Abramovic und Ermin gestoßen, die mich wütend gemacht haben.
Muss man vielleicht kurz zitieren. Also Marina Abramovic, die berühmte Performance-Künstlerin, hat in einem Interview auch 2016 gesagt auf die Frage, wollten Sie nie Kinder haben? Nein, nie. Ich habe 3-mal abgetrieben, weil ich überzeugt war, dass es ein Desaster für meine Arbeit wäre. Und dann weiter. Man hat nur so und so viel Energie in seinem Körper und die hätte ich teilen müssen. Das ist der Grund, warum Frauen in der Kunstwelt nicht so erfolgreich sind wie Männer. Liebe, Familie, Kinder, All das will eine Frau nicht opfern. Nun könnte man ja sagen, soll jede nach ihrem eigenen Gusto entscheiden, was für sie das Bessere ist. Aber dich hat diese Aussage von Marina Abramović auf die Palme gebracht. Warum?
Weil ich es unglaublich fand, dass sie das mit so einer Allgemeingültigkeit in die Welt posaunt. Also ich hatte mich angegriffen gefühlt auf eine Art und Weise. Sie hätte es auch anders ausdrücken können. Und ich fühle da so eine Misogynie eigentlich in ihren Worten, die ich sonst nur von Machos kenne in dem Kunstsystem. Und dass sie als Künstlerin, scheinbar feministische Künstlerin vielleicht auch, einem da so in den Rücken fällt, das hat mich getroffen und dem wollte ich was entgegensetzen. Und mit Tracy Emin genau das Gleiche, also das Zitat ist nicht viel besser. Und mittlerweile, muss ich sagen, bin ich da milder geworden. Tracy Emin arbeitet diese Geschichten über ihre Abtreibungen auch auf und macht Kunst zu diesen Themen. Und ich habe das Gefühl, dass sie da milder auch geworden ist und sowas vielleicht nicht mehr sagen würde.
Muss man vielleicht auch kurz zitieren, Entschuldigung. Tracy Emin hat gesagt, sie habe keine Kinder, habe das auch verhindert, eben durch Abtreibungen, weil sie entweder 100% Künstlerin oder 100% Mutter sein könne. Wenn sie als Künstlerin ein Kind hätte, müsste sie zu viele Kompromisse machen. Das würde ihr dann ihrer Kunst schaden.
Ja, ich verstehe, woher das kommt. Also die zwei Frauen kommen aus Generationen, die sich nicht mehr vergleichen lässt, die Situation mit heute, mit meiner Situation. Aber ich glaube, dass sie wirklich geglaubt haben, dass es nicht anders möglich ist. Und es war damals unbestritten nochmals schwieriger für Frauen, beides zu vereinen. Nur habe ich das Gefühl, könnten sie sich heute, das waren ja erst kürzlich gesprochene Worte, könnten sie sich auch anders äußern und Frauen vielleicht mehr Mut machen, dass sich die Welt verändert hat. Aber vielleicht können sie das nicht sehen oder konnten das bislang nicht sehen, weil ihre Welt eben so anders war.
Also Tracy Emin ist jetzt ungefähr 60 oder Anfang 60. Sie hat eben gesagt, 100% Künstlerin oder 100% Mutter. Marina Abramović hat gesagt, man hat nur die eine emotionale Energie. Da muss man schauen, wohin man die gibt. Entweder in die Kunst oder ins Kind oder in die Familie. Dahinter steht doch eigentlich aber auch sowas wie eine fast schon zölibatäre Kunstauffassung. Also so wie die Nonne sich ganz der Liebe Gottes hingeben soll oder die Nachfolge Christi betreiben, so soll dann die Künstlerin sich ganz ihrer Kunst hingeben oder alles für die Kunst opfern oder zumindest alles unterordnen. Ist das nicht irgendwie schon doch eine ziemlich veraltete Vorstellung inzwischen?
Ja, ich würde schon sagen veraltet, aber doch nicht so ungewöhnlich. Viele in der Kunst halten immer noch an diesem Geniedenken fest und haben das Gefühl, man kann nur voll das eine machen. Also deswegen wird ja auch so vielen Künstlern, und ich sage bewusst nur Künstler, bestimmte Taten verziehen, von Übergrifflichkeiten hin zu Frauenfeindlichkeit oder andere schwerwiegende Dinge, die so nicht stattfinden sollten. Weil sie eben so wahnsinnig tolle Genies sind und so tolle Kunst machen, kann man über all dieses hinwegblicken, meinen einige immer noch. Aber ich finde halt, man sollte von diesem Genie runterkommen und hinterfragen, was das genau sein soll eigentlich.
Ja, Männern wird ja selten vorgeworfen, dass sie Kinder haben, wenn sie berühmte Künstler sind. Ich habe jedenfalls noch nie gehört, dass es für Gerhard Richter, Vater dreier Kinder, ein Problem war. Oder für Olafur Eliasson, der arbeitet sogar mit seinen Kindern, wenn er Kunst macht. Wie erklärst du dir diesen Gender Gap in der Kunstwelt?
Der ist halt genauso wie im Rest der Welt, genauso existent. Warum sollte es anders sein? Es ist ein System, das auch auf einem patriarchalen Nährboden besteht und die Muster sind die gleichen und da macht es keinen Unterschied, ob man eben im Krankenhaus sich bewegt oder in der Kunstwelt. Ja. Es wundert mich nicht, dass es für Männer kein Problem ist, ihre Kinder zu erwähnen. Oder ich glaube, Julian Schnabel hat über 10 Kinder von verschiedensten Frauen und der wurde bestimmt noch nie gefragt, wie er das denn schafft, das alles zu vereinen. Also ich glaube, da muss man die Perspektive ein bisschen ändern und drehen. Und das habe ich versucht, mit meiner Kunst zu machen, mit diesen Videos zu zeigen, ich bin hier, ich bin Mutter, ich bin Künstlerin. Und es sollte überhaupt nicht hinterfragt werden, ob das vereinbar ist oder irgendwie funktionieren kann.
Es hat ja vielleicht auch was mit dem Künstlerbild zu tun und jetzt vielleicht auch erstmal ganz bewusst die männliche Form. Künstler wurden, weiß ich nicht, seit Beginn der Moderne oft als Gegenbild zum Bürger gesehen. Also der Künstler hat irgendwie das freie, wilde, schweifende Leben, wie es Nietzsche mal ausgedrückt hat. Das wurde vielleicht auch irgendwann auf die Künstlerinnen übertragen. Also die durften auch nicht die bürgerliche, die gewöhnliche und damit die Mutter sein. Und das sieht man ja eigentlich auch ganz gut in der einen Arbeit, die du schon erwähnt hast, Ada versus Tracy Emin. Da hast du eine berühmte Installation von Tracy Emin nachgebaut, My Bed. Das ist tatsächlich ein Bett und ist vielleicht auch das Klischee für das ausschweifende Künstlerinnenleben. Da sieht man Kondome, angerissene Pillenpackungen, Wodkaflaschen. Ja, so lebt die Künstlerin auf diesem Bett, denkt man, mit vielen Liebhabern und auch mit vielen Drogen. Dieses Bett hast du nachgebaut, detailtreu, hast dich dann mit deiner Tochter Ada auf dem Arm auf dieses Bett gesetzt. Um Tracy Emin auf was hinzuweisen?
Na, mir geht's eigentlich gar nicht um Tracy Emin. Mir ging's darum, ein Bild zu finden, das eben diese Machtfragen klar und deutlich zeigt. Also, wer hat die Berechtigung, jetzt hier zu sitzen und Kunst zu machen? Und Tracy Emin hat mir nur einen Aufhänger gegeben. Und das war nur der Stein des Anstoßes, genauso wie die Abramowitsch mit ihren Aussagen. Und eigentlich sind es einfach nur symptomatisch zwei Beispiele, die ich rausgenommen habe, um ein Bild zu schaffen und schon auf Konfrontation zu gehen, keine Frage. Also deswegen tauchen die auch in meinem Titel auf. Aber ich würde das Ganze eigentlich noch viel größer denken und Machtfragen in diesem Kunstsystem oder man kann es auch noch weiter in dieser Gesellschaft ansprechen.
Die zweite Arbeit, die noch bekanntere, Ada versus Abramowitsch, ist auch ein Reenactment, geht zurück auf eine bekannte Performance von Marina Abramowitsch im MoMA 2012. The Artist is Present hieß diese Performance. Da konnte man Timeslots buchen und sich der Künstlerin ein paar Minuten gegenüber sitzen. Gespräch ging nicht. Man saß ihr schweigend gegenüber. Auch diese Situation hast du nachgebaut. Es ist derselbe Tisch, es ist derselbe Stuhl. Und man sieht auch eine Frau mit langen schwarzen Haaren in einem roten Kleid, so wie Marina Abramowitsch aussieht und so wie sie da auch im MoMA saß. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Das könnte tatsächlich die Künstlerin sein. So sieht man sie in diesem Raum. Dann betrittst du diesen Raum, hältst deine Tochter Ada, damals ein Kleinkind, ein paar Monate alt wahrscheinlich, auf dem Arm und beginnst sie zu stillen, ihr die Brust zu geben, sitzt und schaust der tatsächlichen oder vermeintlichen Marina Abramowitsch in die Augen und schweigst. Was für Reaktionen hast du darauf gekriegt?
Ich hatte mich auf alle Reaktionen gewappnet, denn wenn man so Ikonen konfrontiert, angreift oder sie in Frage stellt, dachte ich, wird man bestimmt auch mit entsprechenden Reaktionen befeuert. Aber ich muss sagen, es war interessanterweise das Gegenteil der Fall. Also es haben sich viele Gespräche mit Frauen aufgetan, die ähnliche Situationen hatten, als sie Mutter wurden. Also durch und durchaus eigentlich positive Reaktionen. Viele Frauen haben mir ihre Geschichten geteilt, was ich sehr bewegend fand, womit ich auch überhaupt nicht gerechnet hatte, dass ich plötzlich Zuschriften bekomme auf diese Arbeit hin. Und viele Frauen haben sich sehr gestützt und gestärkt gefühlt, weil sie diese Zitate auch gelesen hatten und dachten, sie müssten sich vielleicht wirklich entscheiden, was sie jetzt in Angriff nehmen, Kind oder Karriere. Das hat mich gefreut. Es gab selten Kommentare von Männern, die haben sich eher zurückgehalten, hatte ich das Gefühl. Wobei ich denke, das ist ja, es sollten alle mitreden und darüber sprechen.
Du hast mit der Arbeit auch einen großen Artikel in der Zeit bekommen, du hast ein großes Interview in Monopol dazu gehabt. Die Arbeit hat dir den MO-Kunstpreis, MO steht für Museum Ostwald Dortmund, eingebracht. Auch beim Mother Art Prize warst du nominiert. Die Arbeit ist angekauft worden, unter anderem von der Städtischen Galerie in Karlsruhe. Das Video und auch ein Foto aus der Arbeit, das jetzt in der ständigen Sammlung hängt. Ist es eigentlich irgendwann auch mal für dich zum Problem geworden, dass du durch diese Berühmtheit wegen dieser Arbeit mittlerweile sowas wie den Mutter-Künstler-Stempel bekommst und darauf reduziert wirst?
Also das Interview geht jetzt auch schon eine Zeit lang und wir haben bislang vor allem über diese Arbeiten gesprochen. Also sie scheinen ja was zu bewegen und ein Interesse zu wecken. Und ich bin froh drum, dass meine Arbeit eine Diskussionsgrundlage bietet. Deswegen, ich werde auch nicht unbedingt müde, über diese Arbeit zu sprechen, weil sie ganz nah an meinem Herzen ist, weil es um die Beziehung zu meiner Tochter geht. Das war der Startschuss für mich und meine Karriere. Ist wirklich eine wahnsinnig wichtige Arbeit für mich und ich bin froh, dass sie irgendwie als Poster funktioniert, um über genau diese Themen zu sprechen.
Und vor allem müssen wir natürlich noch über andere Themen von dir sprechen. Es gibt viele andere. Gendergerechtigkeit, Geschlechterstereotype spielen eine wichtige Rolle. Zum Beispiel in einer großen Bandarbeit, damit verlassen wir jetzt das Mutterthema, die nennst du persönlich Vulva-Teppich, wenn du so privat drüber sprichst. Sie hat eigentlich den Titel Bittere Pillen. Was man sieht, ist tatsächlich ein von dir selbst getufteter Teppich. Der ist sehr groß. In der Mitte senkrecht an der Vulva. In der Spalte ist ein Spiegel. Man kann sich also selbst im Spiegel in der Vulva sehen. Drumherum sind die Pillen zweifarbig, wie so viele Pillen, die man einnehmen kann, Medikamente, wenn man Beschwerden hat. Welche bitteren Pillen willst du denn zeigen, die hier Frauen zu schlucken haben?
Dieser Teppich ist ein Teil von mehreren Arbeiten, die zu der Serie rund um den Gender Data Gap sich bewegen. Und auf dem Teppich sieht man eben diese zweifarbigen Pillen und die symbolisieren eine Lücke, die es gibt in unserer Gesellschaft, beziehungsweise in großen Daten, die erhoben werden. Und zwar gibt es in allen Bereichen unseres Lebens Datenerhebungen. Es werden überall Daten gesammelt und ganz oft spielen in diesen Datensammlungen Frauen oder Frauenkörper keine Rolle. Und bei diesen Pillen ist es jetzt so, dass viele Medikamente nicht an Frauenkörpern getestet werden, aber später dann Frauen verschrieben werden und damit natürlich auch verheerende Konsequenzen haben können, unter Umständen. Ist nicht überall so, aber man merkt es so nach und nach, dass das nicht für unseren Körper gemacht ist. Und in diesem Teppich habe ich versucht, diese Lücken oder diese Stolperfallen, die es gibt für Frauen, zusammenzufassen für mich und zu visualisieren.
Und dann sind ja auch noch Hyänen auf dem Teppich zu sehen. In den vier Ecken des Teppichs sind Hyänen abgebildet oder hineingetuftet. Die scheinen zu fauchen. Warum Hyänen?
Die Hyänen sind wie so Schutzheilige in allen vier Ecken dieses Teppichs angebracht und haben aufgerissene, weite Mäuler. So wie man die Hyänen kennt, irgendwie meint zu kennen, als Tiere, die unangenehm sind auf irgendeine Art und Weise. In Brehms Tierleben zum Beispiel, den kennen wir ja alle, den hatten meine Großeltern auch in ihrem Bücherregal stehen. Da wird die Hyäne als stinkende und hässlich lachende Figur dargestellt, irgendwie auch faul, weil sie sich von Aas ernähren. Und man kann sich fragen, warum ist das denn so? Also, weil sie nicht das schöne Äußere eines Löwen haben. Aber jetzt, wo man nach und nach diese Hyänen mehr erforscht, stellt sich heraus, dass sie ein wahnsinnig interessanter, matriarchaler Verbund sind, die eigentlich sehr ähnlich strukturiert sind wie die Löwen, nur eben mit weiblichen Anführerinnen, Alpha-Weibchen an der Spitze. Und vielleicht ruht das auch daher, dass sie so in Verruf gekommen sind, weil eben dieses System mit Frauen an der Spitze funktioniert.
Und dann wird ja das Fauchen der Hyänen auch noch mit dem hysterischen Lachen oft verglichen. Das verweist auf den Begriff der Hysterie. Ganz wichtig in der beginnenden Psychoanalyse bei Freud und so weiter. Kommt von Hystera, der Gebärmutter. Ist das auch so zu verstehen? Frauen, die sich dann zu sehr aufregen, zum Beispiel, dass Medikamente nicht an ihrem Körper getestet werden, gelten dann schnell als hysterisch?
Ja, also es ist definitiv ein Verweis auf die Hysterie und wie sie in der Psychoanalyse missbraucht wurde, um Frauen mundtot zu machen. Also damit konnte man natürlich vieles einfach abtun, indem man eine Frau als hysterisch bezeichnet hat. Da musste man dann nicht mehr weiter nachforschen, ob das vielleicht organische Gründe hat, warum es der Frau nicht gut geht. Deswegen ja, also dieses hysterische Lachen der Hyänen, da hat sich der Kreis für mich irgendwie geschlossen. Einmal das Körperliche und dann aber auch das Psychische, das da zusammenkommt.
Du hast daraus Teppiche gemacht. Es gibt auch noch andere Arbeiten aus der Serie mit anderen Materialien. Warum Teppich? Das ist ein Material, das in der Kunst schnell mit Frauen in Verbindung gebracht wird. Warum hast du dich für den Teppich entschieden?
Genau auch aus diesen Gründen, um sich Techniken wieder anzueignen, die eben so ein bisschen belächelt werden als Handwerk oder als eben Dinge, die Frauen vielleicht zu Hause machen, um das wieder zurückzuführen. Aber nicht nur, sondern auch, weil das Material unglaublich weich und warm und organisch ist und Zugänglichkeit bietet. Auch weil man es eben im häuslichen Bereich oft wiederfindet. Ein Teppich ist ja eigentlich erstmal was, was man sich zu Hause auf den Boden legt oder an die Wand hängt. Und ich glaube, dass man da vielleicht so ein bisschen auch eine Hürde abbauen kann, die vielleicht ein Ölgemälde hat oder eine große Bronzeskulptur.
Würdest du sagen, ist es gut oder ist es schlecht, dass ein Teppich, zum Beispiel der Vulva-Teppich, dann sehr schnell als ein Kunstwerk von einer Frau gelesen wird?
Ja, bei dem ist es ja schon sehr speziell, mit einer großen Vulva. Also ich weiß nicht, wie darauf reagiert werden würde, hätte dieser Teppich, wäre der von einem Mann gemacht worden. Also es ist okay.
Auf Picasso hast du auch mit Stoff reagiert. Das ist eine ganz wichtige andere Arbeit, über die wir unbedingt sprechen müssen. Du bist eingeladen worden vom Kunstmuseum in Heidenheim, vom dortigen Leiter Marco Hompes, auf die Sammlung zu reagieren. Das Kunstmuseum Heidenheim auf der Ostalb hat eine riesige Sammlung von Picasso-Plakaten und auch Druckgrafiken. Ein Ausgangspunkt war die Serie zum Minotaurus. Da hat das Kunstmuseum Heidenheim das Blatt Minotaurus, eine Frau vergewaltigend. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass Picasso mit dieser Minotaurus-Serie begonnen hat, als er Mitte 40 war, kurz nachdem er die 17-jährige Marie-Therese Walter kennengelernt hat, hat sie dann auch aufgesucht in ihrem Ferienzeltlager, als sie schlief, hat sie auch so gemalt, nackt, schlafend, und in diesem Kontext ist dann zum Beispiel auch dieses Blatt Minotaurus, eine Frau vergewaltigend, entstanden. Bevor wir darüber sprechen, wie du auch mit der Sammlung darauf reagiert hast, wüsste ich gerne zuerst, ist das für dich Täterkunst? Zeigt die den Missbrauch, den Picasso möglicherweise oder tatsächlich selbst begangen hat?
Ja, solche Begriffe stehen immer schnell im Raum und ich bin da vorsichtig mit solchen Wörtern wie Täterkunst. Man kann definitiv ableiten, dass Picasso kein besonders freundlicher Mensch war, vor allem seinen Frauen gegenüber, dass er übergriffig war, dass er sie manipuliert hat. Das lässt sich ja mittlerweile alles belegen, auch durch die Biografie von Françoise Gillot.
Eine andere Geliebte von Picasso.
Ja, also ich bin schon sehr kritisch diesem Picasso gegenüber und auch dem, dass der so lange getragen wurde von einem System und damit durchkam. Aber das ist wieder so symptomatisch. Es zeigt nur die Spitze des Eisberges, die wir sehen. Und dieser Picasso ist nur einer von vielen, die bestimmte Machtverhältnisse gepflegt hat und missbraucht hat. Also man muss schon gucken, wie man mit diesem Erbe umgeht.
Marie-Therese Walter hat es mal unverblümt ausgedrückt, wie dieser Mann vorgegangen ist. Ich zitiere das. Sie hat gesagt, zuerst hat er die Frau vergewaltigt, dann arbeitete er, hat also die Vergewaltigte gemalt. Das war bei allen Frauen so, sagt Marie-Therese Walter, nicht nur bei mir. Hanno Rauterberg, Kunstkritiker der Zeit, zählt Picasso deshalb zu den genialen Monstern, eher mit Betonung auf genial. Er beklagt wörtlich, dass das Schadstoffhaltige der Künstlerexistenz herausgefiltert werde und die Kunst für das attackiert wird, was man den Künstlern zur Last legt, letztlich mit dem Ziel, Ausstellungen zu canceln. Er spricht sogar insgesamt von einem Kulturkampf, der die Kunstwelt durchzieht, und sagt wieder wörtlich, es gebe eine wachsende Bereitschaft, mit dem Künstler auch sein Werk zu verdammen. Also, von dir gerade angesprochen, wie soll man mit der Kunst von Picasso umgehen? Soll man sie also canceln, weil der Künstler als Mann sich monströs verhalten hat?
Also ich finde, nach 1200 und mehr Ausstellungen kann man auch mal auf eine Picasso-Ausstellung verzichten. Da weine ich dem nicht hinterher. Er hatte seine Zeit und war mehr als prominent überall vertreten. Da darf man schon mal drüber nachdenken, was sind denn die Fragen, die uns heute als Gesellschaft bewegen. Und ob ein Künstler ein vermeintliches Künstlergenie ist, das Frauen vergewaltigt hat, ob man das jetzt noch weiter irgendwie als die große Kunst etablieren muss, ist die Frage. Es ist ja schon so manifestiert. Ja.
Du hast Picasso im Kunstmuseum Heidenheim dann nicht gecancelt oder nicht entfernt auf Einladung des dortigen Leiters Marco Hompes, aber du hast alle seine ausgestellten Werke erstmal abgehängt und dann alle auf einer einzigen Wand platziert, sodass die anderen Räume leer bleiben konnten, dort wo Picasso eigentlich hing. Warum hast du Picasso so dicht an dicht gehängt? Vom Boden bis zur Decke muss man sich das vorstellen, so eine ganz dichte Petersburger Hängung. Warum hast du das gemacht?
Weil dieser Raum so wahnsinnig muffig war. Die Arbeiten hingen dort schon seit Jahren unangetastet, unkommentiert. Also es ist kein Text dazu daneben oder irgendetwas. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich irgendwie jetzt dort was machen soll, muss ich erstmal einmal durchwirbeln. Und da hatte ich das Gefühl, das tut dem Ganzen mal gut, einfach zu gucken, Bestandsaufnahme zu machen, zu schauen, wie viele Bilder haben wir denn hier eigentlich, an welche Wand kann man die komplett verfrachten, um einfach mal so mit einem Blick alle Picassos vorzufinden und auch um zu schauen, wie viel Platz hat er eigentlich eingenommen über all diese Jahre Und dann haben wir eben alle Bilder abgehängt, wo ich Marco Hompes auch sehr dankbar bin, dass er da, ohne mit der Wimper zu zucken, mich unterstützt hat in meinem Vorhaben. Und die Nägel und Leerstellen wurden dadurch sichtbar. Also wir haben die Titelschilder gelassen, wir haben die Nägel gelassen. Man konnte also nachvollziehen, welches Bild an welcher Stelle hing. Und zum Teil sieht man dann eben auch, wie lange die Bilder hingen, weil sich eben so kleine Schmutzränder um die Bilderrahmen natürlich irgendwann auch abzeichnen.
Also Picasso hat kleine Schmutzränder hinterlassen im Kunstmuseum Heidenheim in ansonsten leeren Räumen, die du genutzt hast, um eigene Werke dort aufzuhängen. Red Flags nennst du diese Serie, also rote Flaggen. Eine dieser Arbeiten trägt den Titel Atlas, so wie der antike Held in der Mythologie die Weltkugel über dem Kopf trägt und die ganze Welt natürlich irgendwie auf ihm lastet, auf diesem Atlas. So trägt auf deiner roten Flagge jetzt eine Frau einen Stier über dem Kopf. Wofür steht dieser Stier? Für Picasso und sein Erbe, für den Minotaurus, der vergewaltigt oder für was?
Also dieser Stier steht für das Patriarchat, dass wir alle zu schultern haben. Also die Arbeit heißt eigentlich Schultern, aber spielt natürlich auf Atlas an. Ich habe mich der griechischen Mythologie bedient, da Picasso auch diese Motive benutzt hat, eben in seiner Serie aus der Suite Volare mit dem Minotaurus, die Frau vergewaltigend. Man muss dazu sagen, er hat den Titel selber nicht gegeben, dieser Arbeit, sondern das wurde nachträglich so betitelt. Und Picasso hat diese Mythologie benutzt, um seine Befindlichkeiten wiederzugeben und hat sich selbst als der Minotaurus identifiziert. Das kann man alles so nachlesen. Er hat sich als der Minotaurus identifiziert.
Das hast du jetzt umgedreht, indem der Stier eigentlich eher der Gegenstand ist und die Hauptfigur ist bei dir eine Frau. Die hat blonde Haare und könntest du das sein?
Ja. Also ja, ich habe mich als Vorbild genommen, wobei diese Frauen nie ein Gesicht haben. Ich wollte vor allem einen weiblichen Körper darstellen und es ist halt auch immer eine pragmatische Sache, dass der eigene Körper gut vorhanden ist und man damit arbeiten kann. Und es geht aber doch schon auch um die Konfrontation, dass ich als Künstlerin diesem Stier begegne und mit ihm umgehe und ihn hiefe und schleife und hochrolle. Also diese Arbeit besteht aus drei großen roten Fahnen, die frei im Raum hängen. Und auf jeder Fahne ist eben diese Frau zu sehen, leicht bekleidet in Unterwäsche und diesen Stier einmal auf den Schultern tragend, dann einmal den Stier auf dem Rücken schleifend am Schwanz gehalten, sich über den Buckel geworfen.
Das ist die Arbeit mit dem Titel Den Stier bei den Hörnern packen, den packst du dann aber am Schwanz. Und was ist hier das zentrale Bildmotiv, also dass die Frau die Hauptfigur hat?
Das war eigentlich die allererste initiale Fahne, die ich gemacht habe. Und zwar geht es dort um Herakles, der den kretischen Stier besiegen muss in einer seiner Aufgaben, die er zu bewältigen hat. Und der weiße Stier war der Vater von Minotaurus, als der sich Picasso identifiziert. Und ich dachte eben, da schließt sich doch der Kreis bei diesem Herakles. Und deswegen gibt es überhaupt diese drei Motive mit mir. Diese Umkehrung fand ich schön, dass die Frau in dem Moment auch mal die Oberhand hat. Das hat mich interessiert, eben diesen Herakles zu nehmen und dort die Frau reinzusetzen.
Der Stier lastet aber ziemlich schwer auf dieser Frau, die du sein könntest auf dieser roten Flagge. Und in der dritten Arbeit dieser Serie, die heißt dann, man muss sich Sisyphos als glückliche Frau vorstellen. Da sieht man wieder das rote Tuch, wieder den weißen Stier, wieder die weibliche Figur. Und diesmal rollt sie den Stier den Berg hoch, so wie Sisyphos seinen Stein. Und man weiß, der Stein, beziehungsweise in diesem Fall der Stier, der rollt jedes Mal wieder den Berg hinunter. Das ist die ewige Verdammnis von Sisyphos. Warum sollte man sich diese Gestalt, wie es dein Titel sagt, als glückliche Frau vorstellen?
Ich fand das ein schöner Twist. Das ist ein Zitat oder eine Anspielung auf das Zitat von Camus. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und es ist natürlich irgendwie so traurig und absurd gleichzeitig, dass man immer wieder von vorne anfangen muss in diesem Kampf. Also wenn ich mit Frauen spreche, die in den 70er Jahren feministisch aktiv waren und die immer noch schockiert sind, dass wir die gleichen Kämpfe heute noch ausfechten müssen, dann fühlt sich das, glaube ich, nicht anders an als dieser Sisyphos, der immer wieder die gleiche Aufgabe hat, immer diesen Stein hochzurollen. Und ich habe eben diesen Stier, das geballte weiße Patriarchat, dort in diese Fahne hineingesetzt.
In diese rote Fahne mit dem Titel Red Flags, so wie die Serie heißt, das bedeutet ja in der Welt des Internets noch was anderes, vor allem in sozialen Medien. Da werden Red Flags für Männer gesetzt, die sich sexistisch, rassistisch oder frauenfeindlich auf irgendeine Art geäußert haben. Man kann also mit einer roten Flagge, einer Red Flag, andere Frauen vor diesem Mann warnen. Spielt das auch eine Rolle bei der Titelgebung?
Ja, also genau deswegen habe ich sie benannt, weil das ist ein Phänomen, das einem Internet natürlich ganz häufig begegnet, dass sofort von einer Red Flag gesprochen wird, wenn man jemanden begegnet, der nicht ganz koscher ist. Im Prinzip kann man die auf alles anwenden, aber sie kommen, glaube ich, ursprünglich aus diesem Dating-Bereich, wo man versucht, Freundinnen zu warnen, indem man sagt, oh oh, Red Flag, pass hier mal besser auf.
Da hätte man bei Picasso vielleicht rechtzeitig ein paar Red Flags setzen müssen.
Wäre vielleicht gut gewesen. Und ich glaube, die waren eigentlich auch für alle sichtbar, die roten Fahnen. Nur hat man die gekonnt ignoriert oder sie als selbstverständlich genommen.
Dazu fiel mir letztens bei einem Besuch in der Bundeskunsthalle ein Werk von Yael Bartana auf. Das ist einfach ein neonblauer Schriftzug. Da liest man Patriarchy is History, also das Patriarchat ist Vergangenheit. Und jetzt mal quasi als Fazit von dir, würdest du dem eher zustimmen oder eher nicht zustimmen?
Ich wünschte, es wäre so, dass wir dieses Patriarchat einfach hinter uns lassen könnten und wir uns diese ganzen Fragen nicht stellen müssten nach Geschlechtergerechtigkeit, sondern dass es einfach selbstverständlich ist, dass man miteinander macht und dass die Unterschiede zwischen Frauen und Männern nicht so konstruiert werden.
Picasso ist wahrscheinlich der größte Big Head in der Kunstgeschichte. Mit den Big Heads der Kunstgeschichte hast du dich noch in zwei anderen Arbeiten beschäftigt, mit den Großen und Mächtigen der Kunstwelt, genauer gesagt mit der Power 100-Liste. Die wird jedes Jahr von der Zeitschrift Art Review veröffentlicht, also da werden die 100 einflussreichsten Personen der Kunstwelt aufgelistet. Diese Liste hast du verarbeitet in einer Arbeit, die dann in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen war. Bruised Egos, Big Heads, entstanden gemeinsam mit deiner Kollegin Carmen Donet Garcia. Das ist eine interaktive Performance gewesen, ein Quiz mit einem Quizmaster. Da sah man einen Bildschirm, da ploppten so die großen Big Heads der Kunstwelt irgendwie auf, Fotos von wichtigen Menschen. Davor standen zwei BesucherInnen und sollten raten oder wissen, wer die Gezeigten sind. Und am Ende gab es einen Preis, nämlich den Most Successful Social Player in the Art World. Was genau, Hanna, wolltest du damit zeigen?
Ja, da sieht man eigentlich schon meine Reibungsfläche mit diesen Big Heads der Kunstwelt. Also wer hat Macht in diesen Systemen? Wer ist auf Platz 1? Warum sind diese Personen so gerankt? Und kennt die überhaupt irgendjemand außerhalb dieser Welt? Und diese Wichtigkeit von diesen Preisen und Rankings, um die in Frage zu stellen. Und das Lustige ist ja dann, dass man mit so einer Arbeit, die so kritisch ist, in der Kunstwelt auch immer ganz gut ankommt und dann plötzlich einen Preis dafür bekommt. Das ist irgendwie so absurd, weil man ja eigentlich genau das kritisiert und am Ende aber mit offenen Armen in der Kunstwelt angenommen wird und eigentlich das, worauf man hinweisen will, geht dann doch ein bisschen unter vielleicht.
Die Kunstwelt scheint ja so eine Hitliste zu brauchen. Jedes Jahr die Power 100-Liste und viele andere Darstellungen. Wer ist der Wichtigste? Wer ist die wichtigste Künstlerin, Kuratorin, Galeristin etc.? Warum glaubst du, braucht die Kunstwelt solche Hitlisten?
Ich habe das Gefühl, die werden überall gebraucht, wo man dann am Ende doch einem kapitalistischen System unterlegen ist. Da muss es immer etwas geben, das ganz oben ist, dem alle nacheifern, um dahin zu kommen, um noch mehr Energie reinzustecken, um das System am Laufen zu halten. Und die Kunstwelt ist auch nicht frei davon. Und es ist natürlich wahnsinnig wichtig, wer dann auf Platz 1 oder in dieser Top 100 ist, weil diese Menschen dann gefragt sind und den neuen Diskurs bestimmen dürfen und darauf natürlich besonders geachtet wird.
Viele deiner Arbeiten kann man als Institutionenkritik oder auch als Kritik am System Kunst lesen. Wir können jetzt nicht über alle sprechen, aber eine Sache würde ich gerne zum Schluss doch noch herausgreifen. Nämlich, du arbeitest ja nicht wie viele andere Künstlerinnen fest mit einer Galerie zusammen, sondern wirst von einem Netzwerk namens Arto vertreten. Kann man auch im Internet gut besuchen. Arto.vision heißt die Seite. Kannst du mal beschreiben, Hanna, was der Unterschied ist? Und wie das Netzwerk Arto arbeitet?
Ja, also ich bin sehr froh, dass Arthur und ich zusammengefunden haben, weil dieser Kunstmarkt, dieser Galeriemarkt sehr intransparent gehandhabt wird. Und da ist mit Arthur für mich eine neue Tür aufgegangen. Denn Arthur hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie haben sogar ein Manifest geschrieben, das man auch nachsehen kann, transparent und offen auf Augenhöhe miteinander diesen Weg in der Kunst zu gehen. Und sie vertreten auf der einen Seite Künstlerinnen und Künstler, aber sind noch viel breiter aufgestellt, was gut ist, weil sie dann nicht nur als Galerie funktionieren, sondern eben dieses Netzwerk plötzlich zum wichtigsten Kern wird, dass man miteinander in dieser Welt besteht und tolle Projekte umsetzt.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit deiner Kunst. Sehen kann man viele deiner Werke auch auf deiner Homepage. Vielen Dank für das Gespräch. Hanna Kuck, Künstlerin in Karlsruhe.
Ich danke sehr.
Mein Name ist Dietrich Brandts.